Sendung zum Kaffee, heute vom 2. Oktober 2007. Heute haben wir einen ganz bekannten Namen im Radiostudio zu Gast. Das ist der Erich Giesling, Journalist, Autor, Publizist, Kommentator, Moderator und Redakteur von den Standpunkten NZZ Presse TV. Und gestern Abend war er zu Gast im Oberwallis und hat ein Referat gehalten zum Thema Westen und Nahosten, Krieg oder Dialog der Kulturen. Recht herzlich willkommen, Erich Giesling. Der Westen und der Nahosten, Krieg oder Dialog der Kulturen, wie fremd, wie nah sind die beiden wirklich?
Eigentlich müssen wir ja denken, dass die beiden Bereiche sich sehr nah sind. Wir sind uns geografisch nah, wir haben gemeinsame oder verbindende kulturelle Wurzeln, wir haben religiöse Wurzeln, die sogar ähnlich sind. Und ich stelle trotzdem fest, dass man sich wahnsinnig fremd ist. Man kennt sich zwar, aber man kennt sich sehr oberflächlich. Und meine Vermutung ist, dass die Nähe, von der ich vorher geredet habe, dass die nicht unbedingt zu einer Liebe führt, sondern dass die auch zur Rivalität führt. Das hat man ja sehr oft so. Man hat seinen persönlichen Bereich so. Nähe heisst nicht unbedingt Harmonie, sondern vehemente Konflikte können innerhalb von Familie sich abspielen. Das heisst, Nähe kann auch heissen Rivalität. Und ich glaube, da ist ein wesentlicher Punkt drin zu erkennen. Vor jetzt 11 Jahren ist das Buch rausgekommen von Samuel Huntington, wo geheißen hat Clashes of Civilizations, wo dann übersetzt worden ist als Krieg der Kulturen. Und dort drin sind viele Thesen, wo ich glaube, die hat sich überholt und die stimmen nicht. Aber eine, glaube ich, hat Huntington sehr gut geschildert, wo er gesagt hat, es gibt weltweit nur zwei Zivilisationen oder Kulturen, die einen weltweiten Anspruch stellen auf Gültigkeit. Das ist die westlich-christlich geprägte und das ist die nahöstlich-islamisch geprägte. Und ich glaube, da hat er etwas Wesentliches getroffen. Nur würde ich persönlich dann auch sagen, das Religiöse spielt bei uns nicht mehr so eine Rolle. Aber man hat so vom Westen aus, ich würde sagen, drei Bereich, wo man da reinpackt, wo man sagt, das sind unsere Wertvorstellungen, kleine Religion, dann der Glaube, der unbedingte Glaube an die Demokratie und der Glaube an die Marktwirtschaft. Und Länder oder Kulturkreise, die sich dem anschliessen, die haben es relativ gut. Aber die sich einem von diesen Punkten grundlegend verweigern, die haben es nicht so gut. In Bezug auf die westliche Machtpolitik gegenüber dem Nahen Osten.
Was habt ihr das Gefühl oder was wissen ihr, wie deicht der Westen über den Osten und umgekehrt?
Ja, im Westen scheint ja nach wie vor, ob schon der Misserfolg in Irak sollte eigentlich den Westen eines Besseren belehren, aber irgendwo herrscht doch noch die Meinung vor, alle wollen Demokratie westlicher Prägung. Und wir können auch das den Leuten beibringen und können ihnen das wie einen Sagen bringen. Und ich glaube, dass das nicht geht. Ich glaube, dass man von aussen ohnehin wenig kann beeinflussen in Bezug auf eine bestimmte Kultur. Ich glaube, ein Wandel muss von innen kommen. Ein Wandel von aussen aufoktroyieren, das hat, soviel ich weiss, noch nie funktioniert. Und ich glaube, da ist etwas Wichtiges, was der Westen könnte lehren, dass man sich würde sagen, hoppla, vielleicht wollen die Leute ja etwas anderes. Was wollen denn die Leute? Naja, wenn man diese Frage stellt, kommt man natürlich ein bisschen spekulieren rein. Aber ich kann auch aufgrund von einiger Erfahrung, ich reise ja nach wie vor sehr viel in der Region umeinander und ich spreche beide Sprachen, also sowohl Arabisch als auch Persisch. Und man kommt einfach immer wieder, wenn man so umreist, zur Schlussfolgerung, die Leute wollen zwar schon Mitsprache haben, ernst genommen werden von ihren Regierenden, aber ob sie gerade westliche Demokratieformen übernehmen wollen, habe ich meine grössten Zweifel. Was die Leute wollen, was die Menschen wollen, wäre, dass man die Menschenrechte beachten würde, dass ihre Herrschenden die Menschenrechte beachten würde. Und da könnte oder da hätte der Westen können einen Einfluss in positiver Hinsicht ausüben, wenn er das konsequent gemacht hätte. Aber der Westen hat die Frage der Menschenrechte, ich würde sagen, rausgezogen aus der Schublade nach Belieben und wieder drin versenkt. Und da hat man sich wahnsinnig viel Glaubwürdigkeit genommen von der Seite vom Westen aus.
Inwieweit kann die kleine Schweiz Einfluss nehmen in das ganze Thema?
Also ich bin ja einer von den vielleicht eher wenigen, die der Meinung sind, dass die Genfer Initiative, die Frau Galmiret stark mitbefördert hat, sie war zwar eine privat getreite Initiative, aber sie hat das stark gefördert, dass das ein sehr guter Ansatzpunkt ist. Nicht etwas, was jetzt dazu führt, dass gerade das eine Lösung herbeiführt zwischen den Palästinensern und den Israelis, aber ein Denkanstoss in die richtige Richtung. Ich bin auch überzeugt, dass es ihre Bemühungen sind, den Dialogweg offen zu halten mit Iran, dass das eine gute Lösung ist. Also die Schweiz kann in dem Sinn Tor öffnen oder Weg offen halten. Ich würde es mal viel eher so sagen. Früher haben wir geredet von den guten Diensten. Die guten Dienste sind eigentlich ein bisschen ein oberflächlicher Ausdruck. Also das kann man verstehen wie ein Hotelier, der einfach seine Türen aufmacht und sagt, ihr seid willkommen da, nehmen das Zimmer in meinem Hotel. Das ist zu schwach, ist meine Meinung. Aber helfen aktiv, den Dialogweg offen zu halten, das ist das, was die Schweiz in Einzelfällen tun kann.
Wie die Verbesserungsvorschläge vielleicht euch von Seite von Erich Gisling genau ausgesehen, über das wollen wir mit ihm natürlich auch noch reden, heute hier in der Sendung zum Kaffee. Der Erich Gisling ist heute zu Gast hier bei uns auf RRO. Er ist Journalist, Autor, Publizist, Kommentator, also ganz ein bekannter Name. Und er hat nachts im Abend ein Referat gehalten, und zwar bei der Privatbank von Grafenried in Brigg, mit dem Thema «Der Westen und der Nahe Ostenkrieg oder Dialog der Kulturen». Erich Gisling, es ist ja ein jahrhundertelanger Kampf eigentlich. Gibt es irgendetwas, was es wirklich verlichtern und Verbesserung, Frieden zwischen diesen zwei Kulturen, dass sie sich ein Tag schon besser verstehen?
Ich glaube, das Wichtigste wäre, dass man sich gegenseitig ernst nimmt. Und dass man nicht in einer Hochmutshaltung von der einen Seite gegenüber der anderen Seite verharrt. Und da hat der Westen eine Menge von Sündenfällen begangen. Die schlimmsten wahrscheinlich dort, wo der Kolonialismus angefangen hat, also Ende vom 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert, verstärkt dann auch noch gegen Ende vom 19. Jahrhundert und ins 20. hinein, wo man den Menschen im islamischen Raum nicht nur den Eindruck gehört, sondern wo man es auch so gemacht hat, dass man klar zu erkennen gehört, wir nehmen euch nicht ernst. Ihr sind eigentlich minderwertig, ihr sind Untertanen. Und auch heute herrscht noch irgendwie von der westlichen Denkwelt aus eine Meinung vor, wo sagt, eigentlich sind ihr in dem Nahen Osten vom Islam geprägt einfach ein bisschen rückständig und ihr müsstet einfach jetzt ein bisschen fortschrittlicher sein und dann ist das Ganze gelöst. Also wir erwarten sozusagen, dass die den Sprung zu uns übermachen würde. Sie haben natürlich auf der anderen Seite, von der islamischen Seite, auch die Erwartung, wo sagt, der Westen ist fehlgeleitet, er macht etwas grundlegend Falsches. Der Westen sollte sich eigentlich bekehren zu dem, was der Prophet Mohammed gesagt hat. Und dann haben wir Islam. Islam heisst ja auch Frieden, wenn Sie so wollen. Also man kann Salam oder Islam kann man auch Frieden schliessen oder als eine Ideologie des Friedens kann man das betrachten. Und dann sagen die Fundamentalisten, mindestens in der islamischen Welt, der Westen verweigert sich einfach dieser Sichtweise und dieser Einsicht. Also macht er das falsch. Aber eben, da komme ich dann wieder zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Beide haben sozusagen einen globalen, einen weltweiten Anspruch. Was ich meine, was der Westen praktisch auch sollte tun, und auch was wir übrigens als Bürgerin, als Bürger und Medienkonsumentin, Medienkonsument sollten tun, ist, dass wir einfach würden ein bisschen mehr hinterfragen in Bezug auf das, was man uns sagt von Regierenden aus und was wir als Medienmachende dann auch weitertragen, in Bezug auf die Verteufelung oder die Verharmlosung von einzelnen Regimen.
Und wie genau? Also ich finde das jetzt noch ziemlich schwierig, dass man da an die wirklichen, wahren Tatsachen da noch kommt.
Ja, das ist schwierig, das ist richtig. Aber wir sollten einfach, wenn man die Grundlagen kennt von einer Kultur oder von einer Region, einfach nicht in grosser Art und Weise verbreiten, etwas als absolute Wahrheit. Ich sehe schon, man kann nicht angenommen, der israelische Ministerpräsident Olmert sagt, die Syrer sind dabei, dass sie aufrüsten und möglicherweise eine atomar aufrüsten, dass man das in einem grossen Artikel bringt, sondern man kann sagen, das muss wohl als eine Meldung gebracht werden, indem man sie einordnet und dann sagt, das ist jetzt eine Behauptung, die mal so gemacht wird, nachgewiesen ist sie nicht. Also in dem Sinn meinte ich einfach, ein bisschen mehr Zurückhaltung von unserer Profession, von der journalistischen aus, die wäre sicherlich nützlich.
Ihr befasst euch seit Jahren mit dem Thema. Wenn man vielleicht ein bisschen Zukunftsmusik darspielt, wie seht ihr vielleicht die Situation, sagen wir mal, in 30, 40 Jahren?
Auf so weit rausdenken wage ich nicht. Ich glaube, wir können bestenfalls 5 oder 10 Jahre etwa einigermaßen halbwegs richtig voraussehen. Und ich sehe in diesen 5 bis 10 Jahren, wenn man mal den israelisch-palästinensischen Konflikt anschaut, keine Verbesserung. Ich sehe nicht, dass da jemand den Willen hat, tatsächlich einen Ausweg dort zu finden. Wenn man an Afghanistan denkt, könnte man sagen, sieht es ein bisschen anders aus. Dort, glaube ich, einfach bleibt nichts anderes übrig als ein Rückzug von der westlichen Macht. Dass dann der Staat zerfällt, naja, der Staat ist immer schon zerfallen gewesen, der hat nie eine zentrale Macht gehabt. Nur hat Afghanistan nicht die gleiche Infrastruktur wie Irak und braucht wahrscheinlich auch keine zentrale Regierung oder kann auskommen ohne. Ist wie Somalia auch, ist auch so ein Fall. Aber es gibt Länder, die eine brauchen, eine zentrale Regierung, eine zentrale Autorität, und es gibt andere, die sie nicht brauchen. Und da muss man einfach unterscheiden, muss man schauen, zu differenzieren. Und mit Irak, da muss ich Ihnen offen sagen, habe ich keine Formel und keinen Lösungsvorschlag.
Erich Gisling, wenn wir vielleicht ein bisschen den journalistischen Werdegang von eurer Seite anschauen, ihr habt Kulturgeschichte studiert, und zwar in Wien. Warum geht Wien und warum geht Kulturgeschichte?
Ja, ich habe weit weg, weil ich zunächst mal das so exotisch gefunden und habe auch so einen Anklang gehabt, etwas Musisches zu machen. Und ich habe mich dann mit Zensur und mit Theater befasst dort, also Zensur in Bezug auf das Theater in Wien. Und bin auf das Thema gekommen, weil man hat dort noch mit Originalmaterial relativ viel arbeiten. Also es war einfach ein interessantes und handhabbares Thema gewesen. Und während dieser Zeit habe ich dann schon im Journalismus ein bisschen angefangen tätig sein. Also ich habe mein Studium selber verdient und habe geschrieben für den Tagesanzeiger in Zürich. Und zwar hauptsächlich Buchkritiker. Damals hat man sehr viele Buchbesprechungen gemacht. Haben so ein bisschen geschnuppert im Journalismus. Und dann haben wir jemanden gehabt, der uns dort ausgebildet hat, der Professor Erwin Latz. Der ist hauptberuflich ist der Feuilleton-Redaktor gewesen in Düsseldorf, an einer Zeitung, die heisst Düsseldorfer Mittag. Und der hat mir angeboten, ich könne dann nach dem Studium in Wien, könne ich ein Volontariat machen in Düsseldorf. Und dann bin ich von Wien nach dem Düsseldorf gezogen und bin im Feuilleton tätig gewesen, dort am Anfang. Und bin von dort dann zurückgekommen in die Schweiz, und zwar an die Tagesschau. Ich habe dann die Chance bekommen, das kleine Team dort zu leiten. Und dann bin ich in politischen Journalismus eigentlich, ich würde sagen, mehr durch den Zufall reingekommen. Denn ich bin ja, wie ich erwähnt habe, bin ich im Feuilleton und im Kulturbereich tätig gewesen. Und dann bin ich im 67 das erste Mal in den Osten geschickt worden. Und nachdem bin ich ein zweites Mal hingeschickt worden. Und es ist halt so gewesen, wenn man einmal war, ist man schon ein halber Spezialist gewesen. Und wenn man zweimal war, ist man schon fast ein Spezialist gewesen. Und dann ist man ein drittes Mal geschickt worden und so. So hat sich das so ergeben. Und dann habe ich das nach einiger Zeit nicht mehr ausgehalten als Analphabet durch die Regionsreise. Ich habe auch gewechselt dann von der Tagesschau vom Fernsehen in die Weltwoche damals. Bin dort Auslandschef geworden, also Chef vom Auslandressort. Und habe dann die Gelegenheit ergriffen, dass ich nebenbei habe ich dann also Arabisch angefangen zu studieren, also am Orientalischen Institut in Zürich. Und bin in das Thema einfach stärker reingekommen. Und dann hat es sich auch ergeben, dass immer wieder dort etwas passiert ist, sodass ich sehr regelmäßig angefangen habe, dann dort hinzureisen. Also so bin ich in die neustliche Geschichte hineingekommen.
Aber es ist schon so, also verstehe ich das richtig, dass er quasi durch das Fernsehen, also durch die Tagesschau, weil man einen Namen ausgeschickt hat, eigentlich das Interesse erst recht geweckt ist für die ganze Problematik.
Das ist absolut richtig. Vorher ist das für mich ein Thema gewesen, wie andere auch. Also ich nehme an, dass ich eher ein Interesse hatte für Amerika. Wir sind alle fasziniert gewesen von Amerika in der Zeit von Kennedy, und dann ist der Kennedy-Mord gewesen, und dann ist Johnson gekommen. Und das ist, glaube ich, das gewesen, was uns, mich und andere auch, im Grunde genommen mehr interessiert hat. Also es ist sozusagen das, der Zwang des Faktischen gewesen oder auch Zufall in dem Sinn, wo mich dazu gebracht hat, dass ich dann mich angefangen habe, sehr intensiv mit dem nahöstlichen Gebiet zu befassen.
Wie ist das damals war so als Korrespondent in einem fremden Land? Also wie hat man auch da öffnet? Wie war das damals?
Ja, man ist mit einem Filmteam ist man hingereist, also mit einem Kameramann und einem Tontechniker, hat seine Filme dort gemacht und ist zurückgeflogen, hat sie da geschnitten und ist natürlich dann zeitlich von der Aktualität her immer einiges hinterher gewesen. Also man hat den Satellit am Anfang damals selten benutzt. Man hat ihn schon benutzt, aber sehr selten. Es war wahnsinnig teuer gewesen. Also im Grossen und Ganzen hat die Arbeit darin bestanden, zurückzukommen, den Film schneiden und dann da senden. Das hat sich in den 70er Jahren dann allmählich geändert. Aber in den 70er Jahren war ich 10 Jahre nicht am Fernsehen gewesen, sondern bei der Weltwoche. Als ich dann zurück bin ans Fernsehen im 1982, dort ist dann die Geschwindigkeit von der Berichterstattung ist dann bereits eine ganz andere gewesen. Und dort hat man dann im Grossen und Ganzen hat man dann bei Aktualitäten hat man dann übermittelt, also per Satellit. Das ist sozusagen der grosse Wandel gewesen.
Die Sendung zum Kaffee heute mit Erich Gisling. Er hat Nacht im Abend im Oberwallis Referat gehabt. Er war zu Gast gewesen zum Thema der Westen und der Nahe Osten. Krieg oder Dialog der Kulturen. Ihr verfasst euch Bücher über die Thematik. Es sind 3 Bücher zu diesem Thema erschienen. Euch etwas total anderes, was eigentlich die Berichterstattung über das Fernsehen. Wie seid ihr da dazu gekommen, Bücher über das zu schreiben?
Also das erste Buch, das ich gemacht habe, hat geheißen «Arabiens Uhren gehen anders». Das habe ich für einen deutschen Verlag gemacht. Das war ein kleines Buch. Das war noch in den 80er Jahren. Naja, es ist ja eigentlich der Ehrgeiz von vielen Journalisten, dass man mal mit einem Buch einfach etwas breiter und etwas vertiefter kann mitteilen, als man es in der Berichterstattung, besonders in den elektronischen Medien, kann machen. Gut, Sie machen jetzt eine Sendung, die breit ist, das finde ich wunderbar, wo man auch Zeit hat. Aber im Grossen und Ganzen sind Berichterstattungsmöglichkeiten, gerade im Fernsehen, auch in der Zeitung übrigens, eingeschränkt. Also es sind kurze Berichte, es sind Kommentare, im Fernsehen sind sie 1 Minute 30 Sekunden maximal. Also man ist dann immer gezwungen, sozusagen kleine Splitter rauszunehmen und hat, meine ich, das geht uns allen wahrscheinlich so, wenn man sich lang mit dem Thema befasst hat, auch das Bedürfnis, das einmal zusammenhängend können darzustellen, also auch Hintergründe darstellen. Und das finde ich ist eigentlich das Wesentlichste. Dass man nicht einfach nur die Schlagziele sieht, sondern dass man den Hintergrund, den Background versteht. Und das war mein Ziel gewesen, in der Berichterstattung, sofern es gegangen ist im Fernsehen, wo ich dann auch zum Teil Dokumentarfilm gemacht habe, aber ich würde sagen, in breiterer Form im Buch. Und ich habe dann 3 Bücher gemacht, wie Sie erwähnt haben. Ich mache zur Zeit nur einzelne Kapitel für einzelne Bücher. Also es kommt im nächsten Frühling ein Buch raus, das basiert auf einer Ringvorlesung in der Uni Zürich, wo ich auch einen Bereich abgehandelt habe, der heisst Religion und Politik. Also Religion und Politik im Nahen Osten oder Vergleich vom Nahen Osten und dem Westen.
Was ich euch sehr interessant finde, dass ihr Background-Tour, so seid ihr einer von den Begründer, Mitbegründer gewesen, der das auf die Beine gestellt hat. Ich möchte mal gerade sagen, was das genau ist. Background-Tour ist spezialisiert für Menschen, die sich für aktuelle, internationale, aber auch kontroverse Themen und politische Entwicklungen in besonders attraktiven Ländern interessieren. Also, woher reisen ihr mit diesen Menschen? Wie sieht so ein Reis aus?
Ich habe die Idee tatsächlich gehabt, die hat von mir gestammt. Und dann haben wir ein Konzept ausgeschafft. Ich habe ja ich bin immer viel gereist, einfach journalistisch. Aber in Bezug aufs Reisen organisieren für Mitreisende habe ich keine Erfahrung gehabt. Und habe mich dann zusammengetan mit jemandem, der aus dem Reisebusiness ist. Das ist der Rudi Bliss und der ist bei Arca Tourist. Und wir zusammen haben das Unternehmen aufgezogen. Und die Idee besteht darauf, dass wir den Leuten an Ort und Stelle durch Referat, auch zum Teil durch Begegnungen mit politischen Persönlichkeiten oder anderen Leuten, die interessant sind, die Möglichkeit geben, das sozusagen an Ort und Stelle zu erleben und zu überprüfen, was wir sonst da in den Zeitungen von Ferne schreiben. Also es ist die Situation einfach die, dass wir pro Tag im Prinzip ein Referat halten. Also die Art von Reisetätigkeit ist eigentlich eine Art gesprochener Journalismus. Und ich reise selber gern in den nahöstlichen Gebieten umeinander. Ich gehe jetzt am nächsten Sonntag gerade, da mache ich eine Reise mit der Eisenbahn von Istanbul bis Samarkand, also durch die ganze Türkei, durch einen Teil von Iran, durch Aserbaidschan, Turkmenistan bis Usbekistan rauf. Das ist so eine, die mache ich jetzt gerade zum ersten Mal. Aber ich reise viel Iran, ich reise viel Zentralasien, ich reise viel Syrien, Jordanien. Das sind so die Hauptgebiete, die Hauptländer, die ich im Nahen Osten bereise.
Sehr beschäftigt, oder, Erich Giesling. Zum Schluss, was sind vielleicht noch so die persönlichen Ziele und Wünsche von dem Erich Giesling?
Ich möchte können bis in ganz hohes Alter neugierig bleiben. Ich lehre immer gern etwas. Ich bewege mich auch innerlich außerhalb von dem, was die Politik betrifft. Ich habe ein sehr grosses Interesse an Kultur, an Musik. Ich habe ein grosses Interesse für Natur. Ich habe eine Tierschutzorganisation mitbegründet und bewege mich so zwischen den verschiedenen Feldern hin und her, reise selber wahnsinnig gern, nach wie vor, und habe einen Reisetraum, wenn ich den tatsächlich kann erfüllen. Ich glaube, ich werde im Sommer 2009 mit jemandem zusammen, mit Freunden zusammen, werden wir wohl im zentralasiatischen Raum etwas machen, wo wir aber nur zu zweit, dritt oder viert dann werden machen.
Erich Giesling, merci vielmals für das Gespräch. Danke schön für den Besuch im Radiostudio. Danke vielmals.
Danke auch vielmals.